Liebe Gäste, ich möchte mit uns heute einen Text aus dem Galaterbrief anschauen. Ganz kurz eine kleine Einleitung, was ist das für ein Brief, worum geht es? Und dann, worum geht es uns heute? Der Brief ist nicht an eine Gemeinde, es gibt nicht die Gemeinde in Galatien, sondern Galatien ist eine Region oder auch eine römische Provinz. Es ist an mehrere Gemeinden einer ganzen Region geschrieben. Und Paulus, der den Brief verfasst hat, geht darin sehr stark gegen Irrlehrer vor. Es war dort großer Einfluss vom Judentum, großer Einfluss von Gesetzlichkeit, von einem Dazubringen von Regeln, die man alle einhalten muss, um errettet zu werden. Das geht so weit, dass der Paulus sogar sagt, dass es da Menschen gab, die gut losgelaufen sind, die errettet wurden durch Gnade und dann doch wieder angefangen haben, Zusatzregeln zu erschaffen, die gesetzlich geworden sind und die das auch anderen draufdrücken wollten. Paulus stellt es ganz klar heraus, dass Rettung nur der gekreuzigte Jesus ganz alleine bringt und eben nicht das Einhalten von Gesetzen, dass wir Menschen nichts dazu tun können, um errettet zu werden. Paulus geht in dem Brief mit den Galatern relativ hart ins Gericht. Wir finden da kein Lob oder keine anerkennenden Worte. Es ist wirklich in erster Linie Kritik und Zurechtbringung. Gegen Ende des Briefes finden wir die Aufzählungen, wie sich fleischliche Menschen verhalten, was die Früchte des Fleisches und was die Früchte des Geistes sind. Das wollen wir gleich ganz kurz lesen, aber das soll uns auch nur dazu führen, was wir uns anschauen wollen. Uns soll es in Kapitel 6 eigentlich um die ersten 10 Verse gehen. Wir werden aber noch ein paar Verse aus Kapitel 5 lesen, die auch zum Thema passen. Thema der Predigt soll das geistliche Miteinander im Gemeindeleben sein. Wie sollen wir als Kinder Gottes in der Gemeinde miteinander umgehen? Denn das ist das, was Paulus da drinnen beschreibt. Wie agieren Menschen, wie agieren geistliche Menschen in der Gemeinde? Und wie sieht es aus, wenn der Umgang miteinander vom Geist geprägt ist? Da, als ich den Text gelesen habe, habe ich gleich gedacht, dass das geeignet ist, weil ich das bei mir selbst wahrnehme, dass ich damit zu kämpfen habe und was auch doch immer mal wieder passiert, dass man da Missverständnis hat, dass man schlecht miteinander umgeht und das ist in jeder Gemeinde auch bei uns passiert, dass wir halt Dinge nicht geistlich aneinander rantragen und dann keine guten Dinge daraus hervorgehen. Wie besprochen, möchte ich noch zwei kleine Abschnitte aus Kapitel 5 mit uns lesen, die da auch mit reinspielen und dazu passen. Ich habe euch den Kontext auch gesagt und ich werde immer mal noch darauf eingehen, weil manches, was wir im Text lesen, besser verständlich wird, wenn man das drumherum kennt. Das ist in jedem biblischen Text immer zu beachten. Nie irgendwo einen Vers nehmen, nur den lesen und daraus irgendein Konstrukt bilden. Immer anschauen, was sagt der Kontext. Lesen wir als erstes aus Galater 5, ab Vers 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Wenn ihr beieinander beißt und fresst, so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Als erstes nennt Paulus hier die Freiheit. Und auch diese Freiheit wird klarer, wenn man den Kontext des Briefes sieht. Mit der Freiheit meint Paulus eben genau das, dass es eben nicht die Rituale oder die Handlungen sind oder auch die eigenen Taten, die zur Errettung beibringen. Nein, freigemacht sind wir alleine durch Jesus und durch sein Werk. Und das ist erstmal ein schöner Gedanke. Jeder Mensch will gerne frei sein. Freiheit ist so mit das größte Gut, was wir haben. Aber der Text sagt uns, dass das kein Freifahrtschein ist, zu machen, was wir wollen, beziehungsweise das machen zu wollen, was uns unser alter Mensch sagt, dieses Fleisch. Es ist kein Vorwand für das Fleisch, dass man sagt, ich bin befreit und Jesus vergibt mir alles, was ich mache, jetzt lege ich los und alles, worauf ich jetzt Lust habe, das mache ich jetzt und das ist ja meine Freiheit. Nein, hier steht sogar, wozu wir befreit sind. Sind befreit, um einander in Liebe zu dienen. Dazu sind wir befreit. Das sagt die Bibel, das sagt der Galaterbrief. Befreit dazu, einander in Liebe zu dienen. Die Freiheit ist nicht nur zum Selbstzweck. Ja? Denn die Gefahr bei dem Gedankengut ist, dass man sich Dinge schönredet, dass man sagt, ja, ich bin so frei, ich brauche mich an gar nichts zu halten, dass man sogar wegwischt, was die Bibel an guten Dingen sagt oder was Gott in seinem Wort an guten Hilfen für das Leben mitgibt. Wir sind also nicht befreit, um egoistisch danach zu sein oder um alles auszuleben, was wir wollen, sondern um anderen mit Liebe zu dienen. Und das ist eine schwere Aufgabe und eine große Aufgabe, die wir da vor uns haben. Und wir lesen, dass das sogar die Zusammenfassung des gesamten Gesetzes ist. Das ist auch etwas, was Jesus mal gesagt hat. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst ist im Prinzip die Zusammenfassung von allen Gesetzen, auch aus dem Alten Testament. Es gibt ja diese zwei Blöcke, die Jesus das unterteilt hat. Liebe den Herrn, dein Gott, und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das, wozu wir befreit worden sind. Und in Vers 15 haben wir gelesen, was passiert, wenn wir uns nicht daran halten? Und das ist nichts Schönes. Da lesen wir davon, wenn ihr einander aber beißt und fresst, so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Das wird ein Stück weit verglichen wie bei den wilden Tieren. Die beißen und fressen sich gegenseitig, die verletzen sich, die tun sich weh. Und da ist es einfach unangenehm. Und da entstehen auch Verletzungen, wenn man sich beißt und frisst. Und die Gemeinden in Galatien scheinen damit Probleme gehabt zu haben. Da ist man so miteinander umgegangen, dass man sich gebissen hat und gekratzt hat und ja, sich einfach gegenseitig wehgetan hat. Und das ist kein gutes Klima, das ist kein Klima, was geistlich ist. Deswegen müssen wir aufpassen, was wir tun, dass wir nicht andere beißen und kratzen. Ich möchte jetzt noch die letzten Verse aus Kapitel 5 lesen. Ab Vers 19 werden immer zwei Verse lesen und dann anschauen, ja, was das uns zu sagen hat. Es bereitet im Prinzip Kapitel 6 vor. Jetzt geht es darum, was die Werke sind des Fleisches, also des alten egoistischen Menschen und auch danach des Geistes. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Wovon ich euch schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Es geht also um Verhaltensweisen, die einen Menschen charakterisieren, der nicht erlöst ist, der nicht geistlich lebt, sondern der seine eigenen Lüste auslebt. Dann kommen genau die Dinge raus, die hier genannt werden. So sagt es Paulus. Und das Verhalten passt einfach nicht zum Heiligen Geist. Das Verhalten passt nicht zu Gott. Und es passt auch nicht zu Menschen, die erlöst sind. Und damit auch nicht in eine Gemeinde. Und da waren viele Dinge dabei, die ganz schnell in der Gemeinde Einzug erhalten. Streit, Feindschaft, Eifersucht, Zorn, auch Selbstsucht, Parteiungen. Da gibt es ganz vieles, was immer wieder auch in Gemeinden vorkommt. Wir lesen auch, dass die, die solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Und das ist genau das, was aus dem Kontext zu sehen ist. Paulus sagt, dass es eben Dinge gibt, die Menschen charakterisieren, die nicht erlöst sind. Das heißt nicht, dass wir nicht damit zu kämpfen haben. Paulus sagt immer wieder, dass es diesen Kampf gibt zwischen dem alten Fleisch und dem Geist, der in uns ist, dass es da immer wieder Probleme gibt. Aber er sagt auch, dass es irgendwo zu sehen sein muss, wenn man geistlich lebt. Es gibt davon Auswirkungen im täglichen Leben. Es wird auch hier wieder kritisiert, dass es die Lehre da gab, dass man durch Werke oder durch sein eigenes Tun errettet werden könnte. Das geht einfach nicht. Ja? Paulus sagt es so, dass die, die durch das Gesetz gerettet werden wollen, die meinen, es einhalten zu können oder zumindest, sagen wir mal, so einhalten zu können, dass doch das Urteil gut sein muss, die werden genau durch dieses Gesetz sogar gerichtet, weil man es nicht einhalten kann, weil jeder scheitert. Der Mensch braucht einen neuen Geist. Der alte Mensch muss raus. Es muss ersetzt werden durch einen neuen Geist, durch den Geist Gottes. Und ohne Gottes Gnade gibt es keine Errettung. Und deshalb wollen wir jetzt die Werke des Geistes anschauen. Und die sind wichtig, weil das diese Charaktermerkmale sind und diese Eigenschaften, die den Umgang in der Gemeinde miteinander bestimmen sollen. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. An diesen Eigenschaften und an diesen Verhaltensweisen, daran erkennt man jetzt vom Geist Gottes geleitete Menschen. Und das ist wirklich zum großen Teil das Gegenteil von dem, was wir davor gelesen haben. Da würde man sich gerne aufhalten, wo so gelebt wird. Da ist man gerne. Und jetzt ist es so, und das denke ich, weiß jeder von uns, dass genauso wie nicht jeder mit genau den gleichen Sünden zu kämpfen hat, hat auch nicht jeder in gleicher Weise, sagen wir mal, alle Geistlichkeit. Auch da hat jeder Baustellen. Auch jeder, der glaubt und auch jeder, der geistlich lebt. Das ist genau das Verhalten, was Jesus uns ja vorgelebt hat. Diese Liebe und der Friede, das Streben nach Friede und sanft zu sein, auch sich selbst zu beherrschen, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Das sind alles Eigenschaften, die Streit vermeiden, die Streit ersticken. Und kratzen und beißen passt dazu auch überhaupt gar nicht. Ein Mensch, der geistlich lebt, der ist nicht darauf aus, andere zu verletzen oder ihnen weh zu tun. Paulus weiß genau um die Kämpfe in uns und er weiß, wie schwer es ist, gegen die sündige Natur anzukämpfen. Lesen wir weiter in Vers 24. Lasst uns nun nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Und da geht es los, dass es übertragen wird auf das Verhalten in der Gemeinde. Christen sollen nicht nach leerem Ruhm streben. Was heißt das, leerer Ruhm? Leerer Ruhm kommt immer dann zum Tragen, wenn man meint, besonders toll zu sein. Und es ist ein ganz großes Problem, was mit jeder Form von Gesetzlichkeit hervorgeht. Wenn man nach Gesetzlichkeit lebt, dann kann man ja gesetzlicher sein als jemand anders. Ich halte mehr ein von dem, was ich mir vorgenommen habe, als du. Ich bin besser als du. Ich habe ein höheres Level erreicht in meiner Gesetzlichkeit. Und das erhöht mich über dich. Und das ist falsch. Das ist leerer Ruhm. Das ist falscher Ruhm. Das ist ein absolutes falsches Verständnis. Christen, auch Christen, die auf ihre eigene Stärke vertrauen, geraten ganz schnell in die Gefahr, Ruhm und Ehre bei den anderen zu suchen, bei anderen Menschen um sie herum. Oder auch sich Verhaltensweisen vielleicht sogar anzutrainieren, die nur andere beeindrucken sollen. Und das passt überhaupt nicht zu diesen Früchten des Geistes dazu. Ich bin der Meinung, dass der erlebt hat, dass er durch Gott und seine Liebe Vergebung bekommen hat, dass der gar nicht so in der Gefahr ist, ganz groß von sich zu denken. Wir hatten das vorhin, wer sich immer wieder daran erinnert, wer Errettung geschenkt hat, wer sich daran erinnert, wer er selbst ist, der kommt nicht so schnell in die Gefahr, ganz groß von sich zu denken. Und wenn wir uns anschauen, was Jesus gesagt hat in seinem Wirken und wer von ihm am härtesten kritisiert wurde, dann waren das immer die, die ganz groß von sich gedacht haben. Die Schriftgelehrten, die gemeint haben, sie kennen die Bibel am besten und sie wissen alles und sie leben besonders danach, die wurden am härtesten angegangen. Und die Menschen, die sich ihrer Schwachheiten bewusst waren, für die hatte er ein offenes Ohr und zu denen ist er gegangen. Hochmut und Überheblichkeit ist eine Eigenschaft, die an keiner Stelle in der Bibel toleriert wird. Die Bibel lehrt uns, dass es keinen einzigen Grund gibt, ganz toll von sich zu denken. Denn alles Gute kommt von Gott und nicht von uns. Und hier lesen wir also kein leerer Ruhm und man soll einander auch nicht gegenseitig herausfordern. Wie sieht es aus, sich gegenseitig herausfordern? Das kommt mir im Kontext fast so vor, als geht es so fast um eine Art geistliches Duell. Wer von uns ist geistlicher? Wir duellieren uns und wollen uns weismachen, dass wir noch toller sind als der andere. Und das ist einfach nicht richtig. das ist kein Streben nach Frieden oder nach, das ist auch nicht sanft, sondern da geht es einfach darum, sich gegenseitig besser zu fühlen, sich miteinander zu vergleichen und sich einfach zu überheben. Und dann geht es auch noch um Neid. Und auch hier glaube ich nicht, dass es um materiellen Neid geht. Es geht nicht darum, du hast ein tolleres Auto oder ein tolleres Haus oder mehr Geld. Sondern ich glaube, es geht tatsächlich um geistlichen Neid. Es geht darum, dass wir einander beneiden, weil der hat das und das erlebt. Wieso erlebe ich das nicht? Der ist so toll, der sitzt da in der Gemeinde und ist so toll mit seiner Familie und alles ist so toll bei dem. Oder der kann so schön geistlich reden. Und selbst darauf kann man neidisch sein. Und das ist was ganz Schreckliches. Es passt überhaupt nicht zum Geist Gottes, neidisch darauf zu sein, wenn andere Menschen, wenn der Geist irgendwo wirkt. Das ist absolut ausgeschlossen. Sondern wir würden uns freuen, wenn wir geistlich wären, wenn andere Menschen auch geistliche Erfahrungen machen. Wenn sie Dinge mit Gott erleben. Es ist auch nicht gut, Gottes Wirken als ungerecht oder willkürlich zu empfinden oder zu behandeln. Wir sollten uns hüten davor, einander zu beneiden. Und noch dazu glaube ich, dass wir oft gar nicht wissen, ob die Geistlichkeit echt ist oder ob die gespielt ist. Denn ich glaube, es gibt viele in den Gemeinden, die sehr gut gelernt haben, sehr geistlich zu spielen. Das heißt, wir könnten mit unserem Neid auch noch ganz falsch liegen, weil das einfach nur gespielt und aufgesetzt ist. Und ich hoffe, dass wir nicht in der Gefahr stehen, geistlich auf andere neidisch zu werden. Ich möchte jetzt zu unserem Haupttext für heute kommen. Galater 6 ab Vers 1. Denn da lesen wir mehrere Punkte über das geistliche Zusammenleben in der Gemeinde. Und ich möchte da 5 kleine Unterpunkte rausholen. Lesen wir zuerst den Text. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten, und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen. Denn jeder Einzelne wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleischverderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Soweit. Das Erste, worum es in diesem Text geht, der erste Unterpunkt ist Korrektur oder Zurechtbringen, so will ich es mal überschreiben. Davon lesen wir in Vers 1. Und das ist schon mal etwas Interessantes, dass es das überhaupt gibt. Ja, denn auch das habe ich schon gehört, es gibt Sichten, auch in Gemeinden, dass man sagt, dass es sollte sich keiner anmaßen, irgendwo andere zurechtbringen zu wollen oder ja, ihnen auch mal etwas zu sagen, was nicht in Ordnung ist. Es gibt Menschen, die sagen, keiner ist doch so heilig, dass ihm zustehen würde. Es gibt ja auch dieses Gleichnis, was Jesus gesagt hat, nicht Gleichnis, sondern wo die Frau gesteinigt werden sollte, die Ehebrecherin, und wo Jesus dann sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Aber ich glaube, der Text macht einen deutlichen Unterschied. Hier geht es nicht darum, jemanden zu steinigen, jemanden ja platt zu machen, jemanden zu töten. Hier geht es um ein Zurechtbringen. Das ist ein ganz anderes Ziel. Und wir lesen in diesem Text, dass das wichtig ist, dass, wenn ein Mensch von einer Übertretung ereilt wird, wenn ihn die Sünde irgendwo gepackt hat, dass wir ihm dann helfen. Aber die Frage ist, wer hilft, wie hilft er? Und das ist ganz wichtig. Und das ist Ja, etwas, woran wir auch immer wieder scheitern, woran ich scheitere und woran wir, glaube ich, alle öfter scheitern, das richtig zu machen. Wenn jemand übereilt wird, dann heißt es einfach, er ist irgendwo in Sünde gefallen. Warum das so ist, ob das jetzt leichtsinnig war, ob er das mit voller Absicht gemacht hat, warum auch immer, darum geht es hier erstmal nicht. Sondern es ist einfach so, es gibt jetzt Sünde im Leben. Das ist irgendwie rausgekommen, es hat jemand gesehen oder er hat es selbst bekannt und jetzt ist dieser Fall da. Und die Beispiele dafür, was passiert sein können, haben wir eben gelesen. Diese Werke des Fleisches, es kann irgendwas in seinem Leben sein, was nicht in Ordnung ist. Und wer soll jetzt aktiv werden? Da steht hier, die geistlichen Menschen. Ihr, die ihr geistlich seid. Geistliche Menschen, also Menschen, bei denen man auch Früchte des Geistes in ihrem Leben sieht, die sollen jetzt aktiv werden. Und warum, haben wir auch gerade gelesen. Wer die Eigenschaften hat, die der Heilige Geist in jemandem schafft, wer diesen Charakter hat, der ist ja sanft, der will Frieden, der will Gutes, der hat Gutes im Blick. Ja? Der ist freundlich und der hat auch Selbstbeherrschung und Güte. Und deshalb sollen geistliche Menschen aktiv werden. Jetzt geht es nicht darum, demjenigen zu kratzen und zu beißen und ihm noch richtig eine mitzugeben. Das Ziel der Sache ist auch, also wer soll das machen? Geistliche Menschen? Ja, das Ziel ist, zu helfen und zurechtzubringen. Das haben wir gelesen. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung ereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen Menschen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Das Ziel ist nicht, ihn zu zerstören oder ihn bloßzustellen oder sich vielleicht auch besser zu fühlen, weil man ja in dieser Schuld jetzt nicht, man selbst nicht die Schuld hat, sondern das Ziel ist, ihn wieder zurechtzubringen, auf den richtigen Weg, ihm zu helfen, wieder zurückzufinden. Und ich glaube, da habe ich auch viel Luft nach oben. Und ich befürchte, das haben wir alle. Ich glaube, die Fähigkeit, Schuld im Leben anderer zu sehen, die ist sehr weit verbreitet. Das hat jeder ein Stück weit. Jeder wüsste, wie man sich richtig verhalten sollte, wie das die anderen machen sollten. Daran scheitert es, glaube ich, am wenigsten. Aber viel schwerer ist es, jetzt das richtige Maß zu finden, an Zurechtbringen, an Sanftmut und an Liebe, an Güte und auch an Verständnis, ja, das einfach in der richtigen Art und Weise zu machen. Denn ich glaube, wir bewegen uns oft zwischen zwei Extremen. Entweder wir gehen sehr hart und lieblos ins Gericht oder wir sind so demütig und mit falsch verstandener Demut vielleicht auch, dass wir gar nicht erst was sagen wollen, denn wir selber haben ja auch Schuld. Ich denke, wenn es dir nicht gelingt oder mir nicht gelingt, das einfach Korrektur geistlich richtig, sanft und liebevoll anzubringen, dann sollte man das, glaube ich, lieber Geschwistern, geistlichen Geschwistern überlassen und einfach selber darum bitten, geistlicher zu werden, sich mehr mit dem Geist, ja, sich einfach mehr mit Gott und seinem Wort zu beschäftigen, denn das hilft dabei, geistlicher zu werden. Ich glaube auch, dass es keinen Christen gibt, der in der Frage noch nie falsch lag, der nicht schon mal falsch auf jemanden losgegangen ist, in der falschen Art und Weise. Aber wenn wir ehrlich sind, dann ist genau dieses Feld ja einer der Hauptstreitpunkte und einer der Unruheherde in jeder Gemeinde. Es gibt auch überall Menschen, die sehr hart und sehr viel kritisieren. Und ich nehme das manchmal auch so wahr. Das ist ein Kratzen und ein Beißen manchmal. Und ich wünsche mir so sehr, dass ich das nicht tue. Und dass wir vielleicht alle daran arbeiten können, ja, uns geistlich zu korrigieren und uns geistlich zurechtzubringen. Warum sollten wir das so tun? Das erklärt Paulus jetzt. Selbst am Ende von Vers 1 schon. Denn derjenige, der Korrektur übt, an den wird direkt eine Warnung ausgesprochen. Vers 1 am Ende, und gib dabei Acht auf dich selbst, dass nicht auch du versucht wirst. Das macht auch geistliche Menschen aus. Geistliche Menschen sind sich ihrer eigenen Schwachheit bewusst und auch der Gefahr, selbst versucht zu werden. Geistliche Menschen meinen sich nicht auf einem viel höheren Level. Und das, glaube ich, auch wieder ist eine wichtige Sache. Wenn wir unsere eigene Schuld bekennen, wenn wir uns selbst verleugnen, wenn wir immer wieder um Vergebung bitten unseren Herrn und uns ja kritisch hinterfragen, dann stehen wir weniger in der Gefahr, unbarmherzig mit anderen Menschen zu sein und mit unseren Geschwistern hart umzugehen. Und es bewahrt auch vor einer zu harten und zu gesetzlichen Verhaltensweise. Wer selbst erlebt, welche Macht mich und dich eigentlich vor der Sünde bewahrt, der ist auch viel geeigneter dafür, anderen Hilfe in ihrem Versagen zu sein. Weil er selbst erlebt, dass er versagt und weil er selber zum Herrn kommen muss und von ihm die Kraft dazu braucht, gegen die Sünde vorzugehen. Wer aber von sich selber meint, dass ich bin schon ziemlich gut und besser als der und als der und als der, also sagen wir mal so, im Gemeinderanking bin ich relativ weit oben vielleicht, der meint auch schnell, dass er hart mit anderen umgehen kann. Und davor sollten wir uns sehr hüten. Die Macht, die uns vor der Sünde bewahrt, die kommt von oben und nicht aus uns selbst. Ich möchte zum zweiten Punkt kommen, aus Vers 2. Einer trage des anderen Lasten, und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Der zweite Punkt ist also, trage die Lasten der anderen. Lasten kann man auch mit Gewichten übersetzen. Etwas, was einen herunterzieht, was auf einen drückt, was einem schwer macht. Und dies im Zusammenleben in der Gemeinde ist es wichtig, dass wir uns gemeinsam entlasten, dass wir uns helfen, unsere Lasten zu tragen. Und wieder sehen wir im Kontext, dass es in erster Linie um die Lasten geht, die durch den Kampf gegen die Sünde und durch das Straucheln, das wir haben, die dadurch kommen. Und da brauchen wir eben Sympathie, wir brauchen Liebe, wir brauchen auch Verständnis für die Kämpfe von anderen, um die Lasten mit ihnen tragen zu können. Wir müssen uns wieder stützen, statt uns zu zerfleischen. Denken wir denn wirklich immer daran, dass wir auch selber fallen können und dass die Probleme unserer Geschwister auch unsere eigenen sein könnten? Oder erheben wir uns immer noch und fühlen uns besser, weil wir denken, an manchen Stellen keine Kämpfe zu haben oder besser zu sein? Der Text sagt, dass das Gesetz damit erfüllt wird, wenn wir gegenseitig die Lasten tragen. Ja, so einfach ist es nicht, uns gegenseitig das schwer zu machen, sondern ja, die Lasten zu teilen. Und da möchte ich mir und euch die Frage stellen, ob wir wirklich Lastenträger sind, ob wir wirklich in der Gemeinde Menschen sind, die anderen ihre Lasten abnehmen. Wisst ihr, ich glaube, es gibt auch das Gegenteil, es gibt auch Lastenverteiler, die anderen noch mehr draufhauen, die es ihnen noch schwerer machen. Und das ist schrecklich. Sind wir Lastenträger oder sind wir Lastenverteiler, die anderen noch mehr draufhauen? Kratzen und beißen, das tut weh und es macht es noch schwerer, die Lasten zu tragen. Wir müssen uns unser Verhalten reflektieren. Ich muss mein Verhalten reflektieren. Wir müssen reflektieren, worüber wir sprechen, was wir für Ratschläge erteilen, wie wir in der Gemeinde agieren. Helfen wir wirklich unseren Geschwistern? Ja, nehmen wir ihnen Lasten auch vielleicht manchmal ab oder helfen wir ihnen, sie zu tragen, wenn sie schwer zu tragen haben? Ich glaube oft, dass wir sogar vieles gut meinen, was wir sagen, aber oft scheitern wir daran, dass wir es nicht geistlich sagen, dass wir es nicht sanft sagen. Und dann bewirkt es oft das Gegenteil. Ich möchte zum dritten Punkt kommen und den will ich überschreiben mit "Prüfe dich selbst". Und dem widmet Paulus drei Verse. Ich lese wieder ab Vers 3. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen. Denn jeder Einzelne wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Und das ist wichtig für die Reihenfolge. Bevor wir unsere Geschwister prüfen oder bevor wir uns anschauen, was die alles machen oder was bei ihnen alles schief geht, sollten wir unser eigenes Verhalten prüfen. Sollten wir immer wieder schnell da drin sein, bei uns selber zu schauen. Paulus, ja, spricht wieder von Selbstbetrug. Und auch da hilft uns der Kontext. Die Menschen, die sehr stark auf das Judentum gebaut haben, auf die Einhaltung der Gesetze, die sind eben schnell in der Position, dass sie sich selbst betrügen, weil sie meinen, besonders viel vom Gesetz einzuhalten, einen besonders hohen Grad an Erfüllung des Gesetzes zu erreichen und dann meinen, ja, eigentlich sieht es in meinem Leben ganz gut aus. Das ist sogar nicht mal nur unter Christen ein Problem, sondern mit vielen, mit denen ich gesprochen habe, auch über den Glauben, die sagen, ja, aber es gibt doch so viele Menschen, die viel schlechter sind als ich. Und alleine damit betrügen sie sich schon selbst, weil es nicht darum geht, ob es andere Menschen gibt, die besser oder schlechter sind. Sondern es geht darum, wo man selbst steht. Und wer ehrlich zu sich ist und wer sich ehrlich prüft, der kommt schnell an den Punkt, dass er erkennt, dass es so weit nicht her ist mit der Heiligkeit und dass es so weit nicht her ist mit dem eigenen Tun. Es gibt viele Menschen, die sich aufgrund ihres Verhaltens, was sie sich selbst ein Urteil geben oder dass sie aufgrund ihrer Erkenntnisse oder ihres Verständnisses ein sehr gutes, hohes Bild von sich selbst haben. Und ich glaube, das ist in Gemeinden, wo man sich viel mit Gottes Wort beschäftigt, manchmal sogar noch verbreiteter. Dass man einfach meint, weil man viel weiß, ist man auch wer. Aber wir müssen da sehr aufpassen, uns nicht selbst zu betrügen. Wer auch noch vorgibt, besonders heilig und fehlerlos zu sein, der betrügt ja auch nicht nur sich selbst, sondern auch noch seine Mitmenschen. Ich will mich da wie bei allem komplett mit einschließen. Wir müssen unser Werk prüfen und dann sehen wir auch die Fehler und Schwächen. Je näher wir ans Licht kommen, je näher wir zu unserem Herrn kommen, umso besser sieht man die ganzen Dellen und Runzeln, die man hat und den ganzen Dreck, der da ist. Und umso ehrlicher man mit sich ist, umso weniger hart geht man mit anderen ins Gericht. Wir müssen lernen, den frommen Schein wegzulassen und auch ehrlich miteinander zu sein. Und es wird uns helfen, wenn wir auch von unseren Kämpfen uns Zeugnis geben. Und wenn wir auch eingestehen, dass wir alles andere als schuldlos sind und dass wir Kämpfe in uns austragen jeden Tag. Und das ist es auch, was er meint mit dem Ruhm. Wer Ruhm vor seinen anderen Menschen haben will und meint, das schafft er über einen frommen Schein, der hat sich getäuscht, der betrügt sich selbst. Ruhm haben wir, oder aller Ruhm, den wir überhaupt geben können, und das ist, was Paulus an mehreren Stellen in seinen Briefen bezeugt ist, dass wir Gott loben können, dass er aus unserem Dreck etwas gemacht hat, dass er uns errettet hat. Das ist der einzige Ruhm, der übrig bleibt, wenn man sich ehrlich und aufrichtig prüft. Da bleibt nichts übrig, dass man selbst noch toll ist oder sich selbst toll findet. Es gibt nur den einen Ruhm, und der gehört Gott, dass er aus uns Menschen etwas machen möchte, dass er uns erretten möchte und uns sogar gebrauchen will. Und diese Dinge, die Früchte des Geistes und die Früchte des Fleisches, das sind Charakterthemen oft. Das sind Dinge, habe ich schon mal erlebt, dass ein Mensch seinen Charakter ändert. Aus sich selbst raus, glaube ich, es ist fast unmöglich oder es ist sogar unmöglich, den Charakter zu ändern. Aber ich kann euch sagen, dass Gott den Charakter ändern kann. Gottes Geist schafft es, den Charakter zu ändern. Wir müssen uns selbst prüfen, und zwar immer wieder. Und was dabei ganz wichtig ist, und das sagt dieser Text mehrfach, ist, wer ist das Prüfmuster? Soll ich mich prüfen, wie ich im Vergleich zu anderen Geschwistern dastehe? Nein, an keiner Stelle. Das ist überhaupt nicht das Ziel, sondern das Prüfmuster ist Jesus selbst. Zu ihm müssen wir uns prüfen. Und dann hört es ganz schnell auf mit der Eitelkeit und ganz schnell auf mit dem Ruhm für uns selbst. Es ist nie unsere Aufgabe zu schauen, bin ich besser oder schlechter als der oder als der oder als der. Die Bibel sagt wohl, dass wir uns an manchen Stellen an guten Dingen ein Beispiel nehmen dürfen, aber es ist vor Gott überhaupt nicht relevant, ob wir besser sind oder schlechter als andere Geschwister. Das Prüfmuster ist Christus selbst, nicht Menschen, die selbst an ihren Schwächen kämpfen. Vers 5 sagt, dass wenn wir uns prüfen, dann wird jeder seine eigene Bürde zu tragen haben. Wisst ihr, wenn es darum geht, einer trage die Lasten des anderen, dann sagt der Text auch, jeder hat seine Last. Jeder, da gibt es keinen, der ohne rumgeht oder keinen Aufseher, der schauen kann, ob das nur die anderen buckeln. Jeder hat seine Bürde. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Und da steht auch kein Vielleicht. Wir alle kämpfen und tragen unser Paket. Und dabei sollten wir uns gegenseitig stützen und helfen und uns nicht kratzen und beißen. Keiner sollte meinen, lastenfrei zu sein. Keiner. Wer das denkt, der prüft sich nicht selbst. Ich denke auch, dass es so ist, wenn man zu gut von sich denkt, kommt man schneller zu der Meinung, dass andere hoffnungslose Fälle sind, dass es bei ihnen eh nichts wird und dass die ja das eh nicht schaffen können. Und auch da, ich glaube, je geistlicher man ist, umso sanfter wird man mit anderen, weil man einfach selbst weiß, dass man sein eigenes Paket nicht tragen könnte. Und das ist es, glaube ich, auch, was es wirklich bedeutet, die Lasten der anderen zu tragen. Ja, mit ihnen gemeinsam zu beten, gegenseitig für die Schwachheiten und für die Baustellen zu beten, ja, und sich da einfach mitzutragen. Ich möchte zum vierten Unterpunkt kommen. Du erntest, was du sähst. Aber das ist zweigeteilt. Ich möchte zuerst was kurz zu Vers 6 sagen und dann zu dem Ernten und Sehen. Vers 6 ist ein kleiner Einschub. Da steht, wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Auch der Vers ist ja im ersten Moment an die Gemeinden in Galatien gerichtet und mich vermutet, die hatten ein Problem damit. Das Prinzip dahinter, das kommt von Jesus selbst. In Lukas finden wir das, dass Jesus die 70 Jünger ausgesendet hat. Und da, Lukas 10, Vers 7, kann man das nachlesen, wenn man möchte, da steht auch, ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und die Jünger, die er am Anfang losgeschickt hat, die hat er in andere Städte geschickt und hat ihnen gesagt, sie sollen sich in den Häusern aufhalten, wo Söhne des Friedens wohnen. Und sie sollen dort wohnen, sie sollen dort essen, sie sollen dort trinken. Sie sollen nicht von Haus zu Haus gehen und betteln. So weit darf das nicht kommen. Und genauso soll es auch unter Christen sein. Wer das Wort Gottes gesagt bekommt, der darf und er sollte sich vielleicht auch manchmal dafür erkenntlich zeigen. Und das Wort Güter meint alles Gute. Das sind nicht nur materielle Dinge. Es ist gut und es ist wichtig, dass dienende Geschwister versorgt werden und dass sie keinen Mangel leiden. Das ist ein biblisches Prinzip. Wenn wir Paulus selbst anschauen, dann lesen wir von ihm, dass er das nicht in Anspruch genommen hat. Der Paulus hat, von dem lesen wir, dass er tagsüber gepredigt hat und dann hat er nachts aus seinem alten Beruf raus weiter Zelte gemacht, um keinem zur Last zu fallen. Aber die Bibel sagt klar, dass es überhaupt nichts Falsches daran gibt, dass Lehrer des Wortes auch materiell versorgt werden, wenn sie Not haben. Ich möchte weiterlesen, ab Vers 7. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Paulus spricht von einem Irrtum. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Und dann denkt man im ersten Moment, Spott Gottes ist jetzt ja vielleicht nicht das, was man in der Gemeinde als erstes erwartet hätte. Aber Paulus sagt es in Gemeinden hinein, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und wieder brauchen wir den Kontext dazu, um das besser zu verstehen. Was ist mit dem Spott Gottes hier gemeint? Ja, in meinen Augen ist es klar, damit meint Gott, dass es eine Verspottung von Gott ist und eine Verspottung der Lehre Gottes, wenn man meint, man könnte sich selbst retten. Wenn man meint, man bräuchte sich nur gut genug verhalten und dann ist man bei ihm und dann würde man geistlich werden. Ja, und deswegen sagt der Text es auch und formuliert es landwirtschaftlich und nimmt wieder das Bild vom Sehen und vom Ernten. Wenn ich geistliche Dinge sehe, dann kann ich auch Geistlichkeit ernten. Wenn ich aber anfange, Gesetzliches zu streuen, dann brauche ich nicht erwarten, dass daraus auf einmal Geistlichkeit entsteht. Ich brauche nicht denken, dass wenn ich in meinem Leben aufs Fleisch sehe, dass ich dann besonders geistlich werde davon. Wir dürfen Gott nicht verspotten. Das Errettungswerk, das kommt von ihm. Und darauf sollen wir sehen. Wer auf sein Fleisch sät, bei dem kann auch nur Fleischliches herauskommen. Und wir haben gelesen, was die fleischlichen Lüste sind, was da alles passiert. Und wer diesen Dingen, wer seinem Egoismus Nahrung gibt, der wird auch fleischliche Dinge ernten. Und es wird als Verderben bezeichnet, was davon rauskommt. Und es ist ein Wort, das ist, wird auch benutzt bei verdorbenen Lebensmitteln. Da habe ich es nachgelesen. Das heißt also, ja, wer fleischlich sät, wer auf seine eigenen Lüste baut, wer die füttert, wer Neid, Zorn, Streit fördert, der bringt Verderben in sein Leben. Da wird was schlecht. Das bringt nur Schlechtes vor. Und das ändert auch einen Charakter. Oder das ist manchmal oft ein schleichender Prozess. Wer sich mit Schlechtem beschäftigt, wer Schlechtes füttert, wer fleischliche Dinge tut, ja, von dem wird sich der Charakter auch in etwas Schlechtes verwandeln. Und das ist nicht das, was das Bild unseres dienenden Herrn ist. Es bedeutet auch nicht, was wir im Text lesen, dass wir an nichts mehr Freude haben sollen oder dass wir nur noch traurig sein sollen oder dass wir überhaupt nichts mehr Freude haben sollen. Das ist das Gegenteil, ist der Fall. Freude war sogar eine Frucht des Geistes, die war dabei. Das dürften wir uns auch manchmal öfter mal ansehen, unsere Freude. Aber wir sollen geistliche Dinge sehen. Wir sollen uns mit guten Dingen beschäftigen, Friede fördern, mit dem Wort Gottes beschäftigen und beten. Dann werden wir auch erleben, dass Dinge in unserem Leben passieren, die Gutes hervorbringen. Aber ganz grundsätzlich geht es natürlich darum, worauf man sät, auf das Fleisch oder auf den Geist, ob man selbst meint, errettet zu werden oder ob man sich erretten lässt. Und das ist erstmal das Grundsätzliche. Und trotzdem gibt es jeden Tag in meinem Leben die Möglichkeit, Gutes zu sehen oder Schlechtes. Und es wird immer irgendwo eine Frucht hervorbringen. Sehen wir also auf die richtigen Dinge und beschäftigen wir uns mit den guten Dingen, um auch Gutes hervorzubringen. Und jetzt möchte ich zum letzten Punkt kommen. Und der heißt, werde im Gutes tun nicht müde. Ich lese die letzten zwei Verse. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst es nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun. Besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Ja, es ist wichtig, nicht müde darin zu werden, Gutes zu tun. Weil, ja, auch da schreibt der Paulus, man kann gut anfangen und dann wird man doch müde und man lässt nach. Und man ist vielleicht auch enttäuscht von anderen, denen man Gutes getan hat. Es gibt viele Gründe, Gutes tun einzustellen oder darin nachzulassen. Es gibt viele Gründe, die man dafür haben kann. Aber geistliche Menschen wissen, dass sie eines Tages das ewige Leben ernten werden, dass sie darauf hinarbeiten, dass es auch nicht darum geht, unbedingt auf der Erde immer von allen perfekt behandelt werden zu müssen. Wir sollten nicht müde werden. Denn ich glaube, viele, die im Gutes tun müde werden, ja, haben Gründe, die einfach auch zwischenmenschlich sind dafür. Und sagen, ja, ich habe es ja versucht, aber nimmt man gar nicht dankbar an, das kommt gar nicht zurück. Die anderen haben mich kritisiert, deswegen höre ich jetzt auf, Gutes zu tun. Das sind die meisten Gründe, warum Menschen sagen, ich kann ja nichts Gutes tun, beziehungsweise ich habe es ja versucht, aber das wollte ja keiner. Ich habe nicht das entsprechende Feedback gekriegt, deswegen höre ich jetzt auf. Aber auch das ist nicht geistlich. Werdet im Gutes tun nicht müde, egal, auch wenn es Rückschläge gibt. Oder wenn auch manche nicht damit umgehen, wie sie es sollten, werdet nicht müde. Immer wieder anfangen damit. Und zwar steht ja hier an allen Menschen, aber besonders an den Hausgenossen des Glaubens, besonders an unseren Mitchristen, sollen wir nicht müde werden, immer wieder Gutes zu tun. Und ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten und viele Gelegenheiten. Und es geht vom netten Wort über Gebete, über praktische Hilfe, über Zuhören. Es gibt so viele Möglichkeiten, anderen etwas Gutes zu tun, anderen ihre Lasten ein Stück weit abzunehmen. Und ich denke auch, manchmal können wir da auch an unserer Kultur arbeiten. Denn wissen wir überhaupt von den Problemen der anderen? Oder von wem weißt du, was er für Probleme mit sich herumträgt? Von wem weißt du, was ihn beschäftigt, womit er zu kämpfen hat? Sind wir damit überhaupt ehrlich zueinander? Beten wir wirklich füreinander? Helfen wir uns in Notsituationen? Und auch lieben wir uns, obwohl wir alle so unterschiedlich sind und obwohl man mit manchen vielleicht überhaupt nicht klarkommt. Ich hoffe, dass wir darin nicht müde werden und ich hoffe auch, dass wir es schaffen, auch hier in der Gemeinde, dass ich es schaffe, dass wir es schaffen, geistlicher miteinander umzugehen, dass wir uns nicht kratzen und beißen, sondern dass wir uns entlasten und stützen und ermutigen. Amen.